ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute in SWR 1 Baden-Württemberg. Henrik Fast, herzlich willkommen. Guten Morgen.
Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Sie sind der Gesamtleiter der Schule Schloss Salem. Bei Salem wissen viele, Moment, ist doch das Internat. Jetzt sind ja noch Ferien in Baden-Württemberg. Wie sieht's denn da gerade aus?
Momentan ist es ruhig. Am Anfang der Ferien ist es nicht ganz ruhig. Dann haben wir noch zwei Summercamps, die immer bei uns durchgeführt werden. Drei sogar, wenn wir noch die anderen Standorte hinzunehmen. Und jetzt aber sind wir am Vorbereiten des Schuljahres, das ja in zwei Wochen beginnt. Aber wir haben noch einige Touristen auf dem Campus.
Okay, jetzt haben Sie gerade andere Standorte erwähnt. Was gehört da noch dazu?
Zu Salem gehört erstmal der große Standort für die 5. bis 10. Klasse im Kloster oder Schloss Salem, wie es heute heißt. Und dann haben wir noch ein Schloss Spetzgart im Herlen und den Campus Herlen, beide in Überlingen. Und dort sind dann unsere letzten beiden Jahre untergebracht.
Okay, und wer jetzt so mit dieser Schulform Internat so gar nichts zu tun hat, wie müssen wir uns das grundsätzlich vorstellen?
Ah, da könnte ich jetzt natürlich eine lange Antwort geben.
Ja.
Erstmal vielleicht grundsätzlich zur Idee des Internates und dann kann man ganz gut daraus auch herleiten, was passiert im Internat.
Ja.
Ist, dass wenn man vielleicht die erwachsenen Zuhörer an ihre eigene Biografie denken, dann wird sicherlich die Schule einen wesentlichen Teil da spielen von dem, was einen geprägt hat im jungen Alter. Und dann werden wir aber auch ziemlich schnell sagen, natürlich ist Familie noch wichtig, natürlich sind auch die Vereine, in denen ich mich bewegt habe und in der Mannschaft mitspielen konnte oder anderes. Und natürlich die vielen Freunde, die ich auch habe. Und Internat hat jetzt bis auf die Familie, die bleibt ja weiterhin zu Hause, aber dieses gemeinsame Denken von Unterricht, von dem, was im Außerunterrichtlichen passiert, also in Arbeitsgemeinschaften und Diensten, und auch das, was mit den Freunden passiert, wenn wir Erwachsene nicht dabei sind, all das passiert im Internat. Und das ist vielleicht der besondere Kosmos-Internat.
Man sieht jetzt Ihr Strahlen in den Augen, wenn Sie darüber sprechen. Sind Sie selbst in ein Internat gegangen?
Nein, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und meine Eltern haben einmal, als wir in der Schweiz waren, wollten sie mal ein Internat angucken. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Und später kam es dann erst, als ich Student war in Bonn, kam ich überhaupt in Kontakt mit dem Internat und habe gemerkt, vielleicht habe ich mich doch zu schnell gewehrt.
Wie ist denn dann Ihre Begeisterung im Nachhinein entstanden?
Das kam so mit der Zeit. Also eine Frage, die viele nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss allgemein haben, ist ja, wie geht's weiter? Und manche haben für sich ja immer ganz klar, wohin der Weg weisen sollte. Ich war einer derjenigen, die vielen Möglichkeiten gesehen haben und lange brauchten, um sich auch für etwas zu entscheiden. Ich habe durch meine Zeit im Ehrenamt festgestellt, ich arbeite gerne mit Kindern und Jugendlichen und habe überlegt, was passt da ganz gut dazu und war eigentlich auch erst bei der Medizin, habe gesagt, vielleicht ist es auch die Therapie, fängst du mal mit Pädagogik an und gehst dann vielleicht in diese Richtung weiter. Denn so direkt nach der Schule konnte ich mir nicht vorstellen, auch Lehrer zu werden.
Ja.
Und mit dem Reiferwerden würde ich das heute bezeichnen, mit dass man mehr erkennen konnte, was noch zu diesen Aufgaben dazu, habe ich festgestellt, der schönste Beruf ist in der Schule.
Ja.
Und so.
So ist es entstanden. Sie haben jetzt gerade gesagt, ja, im Ehrenamt habe ich festgestellt, dass ich da auch gerne mit Kindern und so weiter arbeite. Was war das für ein Ehrenamt?
Bei mir waren es die Pfadfinder. Mhm. Ich bin mit 8 Jahren zu den Pfadfindern gekommen und lange geblieben am Ende, weil es auch die Möglichkeiten gibt, immer wieder andere Aufgaben auch zu übernehmen. Aber das Schöne dort ist, dass man schon im jungen Alter erst mitleiten darf, kleine Gruppen. Und dann aber, ich habe meine erste Gruppe mit 14 übernommen, weil ja Jugendliche übernehmen und Verantwortung tragen. Und das war natürlich eine großartige Spielwiese. Gemeinsam mit einem Freund habe ich das erstmal übernommen, um herauszufinden, was kann man gestalten. Und deswegen bin ich ein großer Fan, nicht nur jetzt von den Pfadfindern natürlich, sondern überhaupt, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen. Ob es bei der Feuerwehr ist, ob es im Sportverein ist oder in den vielen Vereinen, die wir haben.
Um wieder zurück zu Salem zu kommen, gibt es dieses Ehrenamt dann, Feuerwehr und Co., dann auch dort?
Und da sehen Sie meine Begeisterung, die ich für die Internate habe, dass die Frage, wie ich ein Bildungsumfeld für junge Menschen gestalte, nicht dann aufhört, wenn der Unterricht zu Ende ist, sondern eben das ist, was ich vorhin auch mit den Vereinen kurz angedeutet habe. Und in Salem gehört ganz fest dazu, dass jeder Schüler natürlich diese Arbeitsgemeinschaften, das kann man sich, glaube ich, schnell vorstellen, weil wir das auch in den Tagesschulen haben, aber das ist bei uns ein bisschen anders geprägt, weil sie auch immer dort wohnen. Die können immer wieder zwischenzeitlich nach Hause gehen. In Salem gehört noch dazu, weil der Gedanke der Verantwortung mit zur Idee der Schulgründung gehört, dass auch jeder ein Ehrenamt übernehmen muss. Und das Ehrenamt bei uns sind zum Beispiel die Dienste.
Etwa 600 Schülerinnen und Schüler sind dort. Was für einen Abschluss kann man denn eigentlich in Salem machen? Ist das anders als bei anderen Schulen?
Wir haben zwei Schulsysteme. Die Tradition ist das Gymnasium, das man bei uns ganz klassisch mit dem Abitur nach 8, zukünftig nach 9 Jahren abschließen kann. Und wir haben noch zusätzlich das International Baccalaureate. Und das wäre dann eben auch nach dem 12. Jahr sozusagen, dass man dann mit dem IB abschließt. Einen Schulabschluss, mit dem ich dann auf der ganzen Welt auch studieren kann.
Heißt das, ist auf Englisch alles oder was bedeutet das?
Das ist auf Englisch alles. Ja. Ab der 8. Klasse kann man sich bei uns entscheiden, ob man in den internationalen Zweig geht. Das heißt, man hat dann zunächst erstmal das deutsche Gymnasium auf Englisch, was wir unterrichten, dann komplett und kann dann übergehen in der 11. Klasse ins IB. Und auch das ist Englisch. Das heißt, unsere Schüler reden die ganze Zeit, auch weil sie auf den Flügeln sowohl mit den Internationalen als auch mit den Deutschen zusammenleben, Englisch und Deutsch. Also wir haben über 50 Nationen an der Schule. Entsprechend international ist es dann auch.
Ist es denn das, was Salem so besonders macht, weil Salem gilt als das größte und bekannteste deutsche Internatsgymnasium? Was zeichnet Salem noch aus?
Sicherlich die Internationalität, aber wenn wir in die Schulgeschichte reinschauen, dann ist es Besondere, dass dieses Internat gegründet wurde, direkt nach der Tragödie des Ersten Weltkrieges, gemeinsam von Max Prinz von Baden und Kurt Hahn und zwar natürlich noch weitere beteiligt. Und es war die große Frage, wie kann es nach einer Zeit des Ersten Weltkrieges, auch nach dem Kaiserreich weitergehen? Deutschland wurde eine Republik. Und es wurde auch klar, dass wir Verantwortungsträger für die Republik brauchen. Und die Gründungsidee der Schule Schloss Salem hängt eng mit dieser Idee der Demokratie zusammen. Und dort sollten Verantwortungsträger gebildet werden, die Verantwortung für die noch junge Republik übernehmen. Also der Gedanke der Verantwortung von Anfang an als Teil der Bildung, der gehört zu Salem.
Jetzt gibt es ja Statistiken über das Thema Führung und Verantwortung. Also da heißt es, in der jungen Generation wollen nur noch etwa knapp 30% überhaupt Verantwortung, Führungsaufgaben übernehmen. Ist das etwas, was Sie in Salem auch spüren?
Dort spüre ich es nicht, weil wir viele junge Menschen haben, die, und ich glaube, das gilt für viele, viele junge Menschen weit über Salem hinaus, die noch Lust haben zu gestalten und häufiger vielleicht ein Ohnmachtsgefühl erleben, gerade bei den vielen Herausforderungen, man mag sie auch Krisen nennen, die die Jugendlichen auch fragen lassen, wie sind die denn überhaupt noch zu lösen? Und da ist es auch immer wichtig, dass wir auf der Seite der Familie, aber ganz genauso natürlich auch auf der Seite von Schulen den Jugendlichen oder den jungen Menschen einen zunächst nicht naiven, aber einen zuversichtlichen Blick darauf geben. Und je mehr wir das schaffen und ihnen Gestaltungsräume aufzeigen, die natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie Kompetenzen, wie man das heute gerne nennt, erwerben müssen, lernen. Das kann ich in der Theorie erstmal machen, aber dann ist es wichtig, dass ich Räume aufmache, wo sie sich ausprobieren können. Und das ist das Wichtige, was wir neben dem Unterricht machen.
Klingt gut. Auf der anderen Seite muss man vielleicht kritisch hinterfragen, ja, ist es dann eine Elitenbildung? Hat auch jeder die Chance, in den Genuss zu kommen?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Und dann sind wir natürlich bei einem Thema, wo es ja allgemein um Bildung und wie gestalte ich Bildung geht. Den Elitebegriff finde ich immer dann schwierig, wenn wir ihn in Verbindung sehen mit der Herkunft, die wir haben, mit dem besonderen Bildungsanspruch, den wir haben und den Möglichkeiten. Und das ist nicht das, was wir unter unserem Bildungsverständnis in Salem verstehen. Selbstverständlich sind wir zunächst erstmal teuer im Zugang. Aber weil wir es ganz wichtig finden als Haltung, dass es um den Anspruch an das eigene Denken, um das kritische Denken, um das verantwortliche Handeln geht. Da können wir eher davon sprechen und den Anspruch, und da wird es viele weitere Schulen geben, die sich da genauso mit einreihen würden, zu sagen, und da haben wir einen Anspruch. Und wenn das mit Elite zusammenpasst, dann geht es aber um Verantwortungselite. Und unser Verantwortung auch für unsere Institution als Salem ist, dass wir diese Schule möglichst weit öffnen, so gut wir das können. Wir haben jetzt 20% über Stipendien und im kommenden Jahr sind wir sogar bei knapp 25%. Wir wollen, so gut es uns möglich ist, auch durch neue Programme, diese Schule möglichst vielen eröffnen.
Als exklusivste Privatschule des Landes wird die Internatsschule Schloss Salem auch bezeichnet. Und die Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Und zwar Jürgen schreibt uns, Salem ist selbstverständlich nur für Superreiche. Es kostet mindestens 55.000 Euro im Jahr. Alle, die ich kenne, die in Salem im Internat waren, kommen aus sehr reichen Familien. Henrik Fass, was sagen Sie?
Wir haben natürlich, was das Schulgeld anbespricht, das haben wir vorhin auch kurz angesprochen, viele Familien, die bereit sind, in Bildung zu investieren und aus unterschiedlichen Häusern kommen. Und mir ist es auch ganz wichtig, auch wenn wir auf die über 100-jährige Geschichte schauen, dass wir zum einen erstmal natürlich eine Schule sind, die ein hohe Beträge abverlangt, um das finanzieren zu können. Auf der anderen Seite haben wir schon immer einen hohen Anteil an Stipendiaten bei unserer Schule, die aus ganz unterschiedlichen Familien kommen, die sich das teilweise auch sonst gar nicht leisten könnten, wenn nicht andere Familien, Stiftungen, unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler das mitfinanzieren könnten. Wie gesagt, wir haben etwa 25% darüber. Das sind immer Teilstipendien, die aber bis runtergehen als Mindestanteil, was das Kindergeld anbetrifft.
Wer angenommen werden möchte, welche Voraussetzungen muss er mitbringen?
Wir machen für die Stipendiaten, organisieren wir sogenannte Auswahlwochenenden und dort wollen wir vor allem sehen, dass ein Kind erstmal selbst möchte. Viele Kinder und Jugendlichen finden das Leben im Internat auch spannend und möchten das ausprobieren und möchten vor allem auf eigenen Beinen stehen. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. An diesen Wochenenden schauen wir uns dann Verschiedenes an. Und dazu gehört es, was ich jetzt für Salem gesagt habe, andere Internate würden andere Antworten geben, die Lust, Verantwortung zu übernehmen. Das Interesse, eigene Antworten auf Fragen finden zu wollen.
Na, wie kriegen Sie das raus?
Und das einmal durch Einzelinterviews, das ist ganz klassisch, glaube ich, für viele der Auswahlverfahren, indem ich den Schülern gut zuhöre. Ich stelle natürlich Fragen, aber vor allem möchte ich hören, was mir die Schüler erzählen über ihre Ideen, was sie jetzt schon ausprobieren, warum für sie jetzt ein Internat spannend ist und sie das alles auf einem kleineren Fleck, einem Ort haben möchten und dort leben möchten und sich einbringen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Aufgaben, die sie in Gruppen erledigen müssen. Manchmal ist das ein Theaterstück, was sie spielen müssen zu einer Frage. Je älter sie sind, kann das auch eine politische Frage sein und dazu müssen sie was erarbeiten und wir beobachten sie dann. Und sind sie dann Personen, die sehr dominant sind und alle dominieren oder hören sie zu und sehen auch die Qualität, die es in einem gemeinsamen Gespräch gibt?
Wie viel Prozent von denen, die sich so bewerben, nehmen Sie an?
Das hängt jetzt immer ein bisschen davon ab, wie viele kommen und welche dieser Auswahltagungen das ist. Aber die Zahl ist ja bei 20-25%, habe ja auch das Ziel genannt. Wir hatten jetzt eine Tagung zum Thema Pluskultur, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, weil wir glauben, dass wir ganz, ganz wichtig auch in der Bildung nochmal einen Akzent auf die kulturelle Bildung setzen müssen. Und dort hatten wir jetzt einen relativ hohen Anteil derer, die wir aufgenommen haben für den ersten. Da waren wir, glaube ich, bei knapp 70% derer, die sich beworben haben.
Und Pluskultur, was steckt da genau hinter, was Sie gerade angesprochen haben?
Vielleicht darf ich noch ergänzend sagen, dass wir ja vor ein paar Jahren uns schon mal überlegt haben, wo können Internate einen Beitrag auch gesamtgesellschaftlich leisten. Deutschland ist schon immer stark, wo es um Ingenieurkünste geht. Wir haben eine große Affinität auch in den Schulen zum Thema MINT gehabt. Und im Sport bringen wir sehr schnell Schülerinnen und Schüler zusammen. Wir könnten das Beispiel Fußball nehmen. Und jeder Bundesligaverein hat am Ende ein Internat, weil sie die Fußballbegeisterten zusammenbringen, um miteinander einen Kosmos zu haben, wo sie sich dann ausbringen können. Das Gleiche haben wir für MINT getan.
Erklären Sie es nochmal für die, die nicht genau wissen,
was Mathematik, dahinter? Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das ist dieses Akronym. Und das war jetzt ein Raum, wo wir die Schüler, die in ihren Klassen vielleicht auch schnell die Nerds sind und dort abgetan werden, zu sagen, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Sie sind begeistert für diese Fächer und bringen wir sie zusammen und nehmen ihnen diesen Stempel. Und Gleiches macht jetzt das Land auch, indem es ein Internat dafür gegründet hat. Wir haben das schon vor 10 Jahren getan und wir sehen eine große Affinität und Bereitschaft, in MINT zu gehen. Wir haben jetzt letztes Jahr uns mit einigen Schulleitern zusammengetan, dazu zählen auch staatliche Internate, und haben gesagt, es ist großartig, dass wir diesen Mehrwert, den wir in Deutschland haben für MINT, auch in den Bildungsbereich mit reinziehen. Wir sind aber auch das Land der Dichter und Denker. Und wo haben wir diese Räume, wo wir genau diejenigen, die eben Lust haben, noch tiefer in die Materie zu gehen, die auch in der Zukunft die Geschichtenerzähler sind, dass wir eine Vision haben im Land, dass wir die Redakteure in Zeitungen oder auch im öffentlichen Rundfunk oder in den Kirchen oder die zukünftigen Autoren, die eine Freude an dem Beschäftigen mit der Sprache haben und die mit anderen Gleichgesinnten in die Tiefe gehen wollen. Und diesen Gedanken, dazu haben wir einen Verein gegründet. Unser Ziel ist es, dass es nachher in jedem Bundesland ein solches Internat gibt, von staatlichen und privaten. Und wir haben jetzt mit einem weiteren Internat in Luisenlund gesagt, wir starten jetzt einfach mal und schauen, ob das klappt.
Es gibt natürlich jetzt viele neue Herausforderungen, auch für so eine traditionsreiche Schule wie Salem. Mehr als 60% nämlich der Jobs, in denen die Generation Z und Alpha zukünftig arbeiten, die existieren heute noch nicht. Wie stellen Sie sich als Schule darauf ein?
Eine der ganz großen Herausforderungen, dass wir uns immer fragen, wie können wir als Schule eben für die Zukunft gut vorbereiten. Und was wir gemacht haben im letzten Jahr zum Beispiel, dass wir mit vielen Unternehmen im Gespräch sind, dass wir einen Zukunftsforscher noch eingeladen haben, der uns, auch das ist ja unklar, wohin die Reise geht, aber gesagt haben, wohin wird es sich entwickeln. Und nun haben wir gemeinsam mit dem Kollegium und werden das jetzt auch noch mit den Schülern mehr machen, mit ihnen im Gespräch zu sein, was können wir verändern? Wir schauen in andere Schulen rein, wir schauen in Unternehmen rein, was schon deren Antworten sind. Auch sie müssen ja Antworten finden. Was wir schon erkennen können, ist es, dass wir sehr stark an dem Schüler oder an der Schülerin sein müssen. Also was wir heute unter Mentoring, also die Beratung, die Arbeit eines Mentors sein müssen, um ihm einen positiven Blick auf die Zukunft auch zu geben, vor allem auf seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, ein Zutrauen zu haben, eine Lust auf sich zu entwickeln und sich zu bilden zu haben. Und gleichzeitig immer wieder im Gespräch zu sein, um nicht stillzustehen als Schule.
Ja, vor 3 Jahren haben Sie begonnen in Salem und da wurden Sie, glaube ich, gefragt, ja, wie wollen Sie die Schülerinnen und Schüler mehr ins Interagieren bringen? Mhm. Was haben Sie da schon erreichen können?
Das sind verschiedene Formate. Ich bin ein großer Freund natürlich auch der politischen Idee, die wir in Salem haben. Dazu gehört einerseits das Miteinander streiten, das Diskutieren. Ich bin lange schon bei Jugend debattiert, auch als Regionalkoordinator mit dabei und ein großer Freund der Debatte, wo wir junge Menschen in das geführte Streitgespräch bringen können. Eine Grundidee der liberalen Demokratie. Und das habe ich eingeführt an der Schule Schloss Salem, sodass wir eines der Schulen sind, die mit dabei sind. Wir haben weitere Formate, die wir auch ausbauen vom Model United Nations, International Court of Justice. Das sind Modelle, wo unsere Schülerinnen und Schüler in die Rolle kommen, so wie das dann später auch stattfindet, um ein Verständnis zu gewinnen. Und natürlich die Schüler mit Verantwortung, also mit Schülern im Gespräch zu sein und sie auch aufzufordern, eine Kontraposition zu der zu haben, die wir als Erwachsenen haben. Denn die Schüler sind gut, die haben Ideen, sie haben Antworten.
Wir hatten eben über Pluskultur gesprochen, wo Sie gesagt haben, ja, einmal sind die naturwissenschaftlichen Fächer wichtig, die MINT-Fächer auf der einen Seite, aber das Kulturelle ist Ihnen auch ganz besonders wichtig. Warum? In diesen Zeiten, wo man ja hinterfragen könnte, es kommt mehr künstliche Intelligenz, welche Rolle kann die Kultur da noch ausfüllen?
Das Kulturelle, wenn wir es jetzt nicht nur auf das musische, kreative begrenzen, ist all das, wo wir miteinander in einer Gesellschaft im Austausch sind. Und dieser Austausch miteinander hat ja eine hohe Qualität für auch ein zukünftiges Miteinanderleben. Und dafür begeistere ich mich deswegen, weil ich denke, dass wir in der Bildung einen großen Akzent eben darauf setzen müssen. Bei künstlicher Intelligenz, die Sie ansprechen, sind wir ja, oder wird es eine immer größere Tendenz geben, das Denken auszulagern? Ich habe eine komplexe Fragestellung und nutze eines der KI-Tools, um mir eine Antwort zu geben. Und die Verführbarkeit, dass ich mit dieser Antwort viel zu schnell weiterarbeite, wird sehr groß sein.
Also das Hinterfragen ist so wichtig.
Und das wird das Große sein. Wie lehre ich oder wie lerne ich das Denken? Die Qualität eines Unterrichts wird sich auch darüber mehr und mehr zeigen. Und das sind auch Initiativen, auch im Land, dieses Denken im Unterricht mit dabei zu haben. Dafür braucht es auch Phasen des Schweigens, des Nachdenkens, des Miteinanderstreitens, um zu erkennen, was eine Qualität, eine Tragkraft hat und was eben nicht.
Ist es richtig, weil Sie Schweigen gerade ansprechen, dass das Abendessen in Stille eingenommen wird?
Nee, nicht das ganze Abendessen. Wir haben beim Mittagessen ein sogenanntes Silentium. Das gibt es seit Beginn dieser Schule. Und da wird einfach zwischendrin einmal der Gong geläutet, übrigens von Schülern. Und dann etwa 2 Minuten wird geschwiegen. Das ist übrigens gar nicht so leise, wenn 200 Menschen essen. Das ist der eine Standort. Und dann ist es ein ganz schönes Geklappere. Aber das Schweigen ist eine wichtige Aufgabe. Ist ja eines unserer Salemer Gesetze. Heißt, sorgt für Zeiten des Schweigens. Vielleicht auch aus einer klösterlichen Idee heraus. Aber für das Nachdenken hat es auch eine hohe Qualität, einfach mal miteinander kurz zu schweigen.
August Oetker war da, der Gründer des Lebensmittelkonzerns, und auch Prinz Philipp, der Ehemann der britischen Queen, ging auf Schloss Salem zur Schule. Henrik Fast bei uns in SWR1 Baden-Württemberg. Sie können die Liste bekannter Persönlichkeiten, die das Internat Salem besucht haben, bestimmt verlängern.
Könnte ich. Ich sage auch gleich, warum ich jetzt eine kleine Pause gemacht habe. Es gibt noch weitere, der Historiker Christian Kracht, Rüdiger von Fritsch als ehemaligen Botschafter in Moskau, der häufiger auch im Fernsehen ist, wenn es um die Einsortierung im Ukraine-Krieg geht. Goloman natürlich und Hildegard von Hambrüche, um auch eine weibliche, starke Stimme als promovierte Chemikerin und Bildungspolitikerin, gerade im Nachkriegsdeutschland eine wichtige Stimme. Warum ich vorsichtig bin, ist, dass die bekannten Namen natürlich häufig dann vereinbart werden mit jemandem, der besonders wirksam, besonders erfolgreich war. Und mir ist es wichtig, und das hat ja nicht nur erst mit Salem, sondern mit so vielen Schulen zu tun, welche Absolventen von diesen Schulen kommen und dann in ihrem Unternehmen eine großartige Leistung verbringen, aber nicht so wahrgenommen werden. Und das finde ich wichtig, aber es gibt eben auch die bekannten Familien, die bei uns waren.
Okay, Sie wollen so ein bisschen gegen das Schubladendenken dieser Elite-Schule ankämpfen. Ich höre das raus. Aus Herbolzheim schreibt uns Stefanie und sie sagt, welchen Umgang pflegen Sie denn in Salem mit dem Thema Social-Media-Nutzung, mobile Endgeräte im Sinne von Regeln, Nutzungszeiten, WLAN-Zugang, kritischer Blick auf Nachrichten, Fake News und so weiter, da bekanntermaßen Social Media auch psychische Erkrankungen, Mobbing und so weiter hervorrufen kann. Und dann schreibt sie noch in Klammern die aktuelle Debatte des Kultusministers in BW zum generellen Handyverbot in Schulen, wie auch der globale Prozess gegen den Meta-Konzern. Da gab es ja in der vergangenen Woche eben die Einigung.
Also eine sehr gute Frage und ich bin dankbar, dass sie gestellt ist, weil das eine der großen Herausforderungen sind, die wir wahrnehmen bei Jugendlichen, ist die fast schon Omnipräsenz, die durch das Handy ab einem gewissen Alter wir durch die sozialen Medien haben. Und dadurch, dass sie ja auch nie aufhören, dass ich nur ein Abbild der Wirklichkeit immer wieder abgebe, das mich ja auch herausfordert, dieses Spiel mitzuspielen, ist etwas, was jungen Menschen nicht gut tut. Deswegen kann ich verstehen, dass die Debatte in Australien geführt wurde, in Frankreich und in vielen anderen Ländern, auch bei uns. Und begrüße sehr, dass wir den Weg jetzt gehen, dass ich nicht glaube, dass wir durch ein Verbot es gut schaffen können. Ich sage gleich, was wir in Salem tun, dass wir durch ein Verbot es schaffen können, denn die Jugendlichen sind pfiffig genug, um Auswege zu finden.
Das hat man in Australien gesehen.
Genau, sondern dass wir jetzt an die Konzerne rangehen. Und vielleicht ist der Angang gegen den Meta-Konzern einer der erfolgreich oder vergleichbar ist gegen damals gegen die Zigarettenkonzerne.
Wobei das ja nur die 29 US-Bundesstaaten betrifft, die auch geklagt hatten. Also das wird keine Auswirkungen auf Europa haben.
Ich fürchte, aber vielleicht lädt es zum Nachahmen ein, sodass wir auch sehen, dass wir auch eine Handhabe haben, indem wir die in Pflicht nehmen, die momentan die Profiteure sind und zu wenig Verantwortung übernehmen. Jetzt sind wir wieder bei dem Begriff der Verantwortung, die wir haben. Was wir in Salem momentan tun, ist das, was auch viele Familien zu Hause tun oder auch andere Schulen. Wir haben es noch ein bisschen leichter, weil wir ja das Thema Liebe, was eine Familie mit abdecken muss, nicht bedienen müssen. Wir reglementieren den Zugang, einerseits indem wir die Endgeräte einfach abnehmen. Je jünger sie sind, haben die Kinder dann eben nur für eine begrenzte Zeit am Tag das Handy zur Verfügung, um Eltern anzurufen. Aber ich wäre manchmal froh, wenn sie mehr telefonieren würden, als andere Dinge tun. Und das nachts werden wir die, sammeln wir die Handys immer ein bis zur 10. Klasse. Und auch die Tablets, also die anderen Endgeräte, die es gibt, weil uns der Schlaf so wichtig ist. Und wir auch wissen, welche Qualität Schlaf hat. In der Oberstufe als Erziehung zur Freiheit heißt ja auch, in Verantwortung zu sein, auch was die Endgeräte anbetrifft, dass sie das Gerät dann den Jugendlichen geben, denn sie werden ja 2 Jahre später studieren, dann guckt keiner mehr drauf. Wir schauen dann aus der Entfernung drauf und thematisieren es dann, wenn uns was auffällt.
Wie groß ist denn der Protest, wenn die Handys einkassiert werden?
Oh, der ist groß. Ja, das kann also nicht im Alltag. Das Gute ist ja, gemeinsame Regeln führen auch dazu, dass man es akzeptiert miteinander. Das ist ein Unterschied, den eine Familie hat. Aber wenn wir die Regeln noch weiter verschärfen, was wir zum Beispiel jetzt im kommenden Schuljahr getan haben, und wir feststellen, es ist noch einmal nötig, dann führt das erwartbar nicht zur Begeisterung bei jungen Menschen. Und jetzt haben wir ja dann ein Prinzip, dann können sie protestieren. Dann mal sehen, ob sie gute Argumente haben. Momentan sehen wir halt, dass sie die Verantwortung, unsere Erwachsenenverantwortung auch ist, diese Geräte nicht immer ihnen zur Verfügung zu stellen.
Jemand, der anonym bleiben möchte und selbst in einem Internat mit angeschlossener Schule arbeitet und sich brennend dafür interessiert, wie denn in Salem das Essen aufgestellt ist. In der Küche möchte er nämlich wissen, gibt's da verschiedene Essen, eine Vorauswahl, gibt's Buffet, Fleisch, vegetarisch? Er sagt nämlich, mich interessiert es, weil es bei uns so schwierig ist mit einer gesunden, kreativen Küche. Es gibt fast nur Fertigprodukte, vegetarisch ist langweilig. Und helfen die Kids da mit in der Küche? Gibt's Küchendienst, Tischdienst, Essensausgabe? Gibt's bei Ihnen einheitliche Kleider, Ordnung für alle Schüler? Ganz viele Fragen.
Und wir merken schon, dass jemand einen Einblick in das Internatsleben hat. Die Küche ist ein wichtiges Thema, denn wo man gemeinsam lebt und lernt, möchte man natürlich auch gut essen können. Und es ist nur manchmal verzwickt, dass jeder eine andere Vorstellung hat, was gutes und leckeres Essen ist. Und wenn Sie sich vorstellen, bei über 50 Nationen wird es nicht leichter. Da sind ja schon die Frühstücksgewohnheiten ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt eine Initiative gestartet, gemeinsam mit Unternehmen, die wir noch vor Ort haben. Mit Unternehmen meine ich auch Bauernhöfe, also dem Ringoldshofener Hof zum Beispiel, das ist ein Demeterhof, mit einer Maria-Streibisch-Stiftung, die mit dabei war, die uns unterstützt hat und noch weiteren Anbietern und dann auch dem Markgrafen von Baden, wo wir gesagt haben, wie können wir in einer so wunderbaren Region, in der wir leben, am Bodensee, wo es eine hervorragende Landwirtschaft geht, wie können wir besser noch zusammenarbeiten, um kurze Wege zu haben, um an auch ökologisches und nachhaltiges Essen zu kommen. Und diese Initiative haben wir gestartet. Wir haben jetzt schon den Bronze-Status für biologisches Essen oder Bio-Essen, wie man es gerne nennt. Wir sind aber schon weit drüber. Wir haben jetzt schon fast zwischen 60% und 70% über diese Form gefunden, weil wir die Wege kürzer gemacht haben. Es war eine Umstellung in der Küche. Da wäre es besser, wenn nur der Koch unserer Küche jetzt noch hier säße, um das noch ausführlicher zu sagen. Das heißt, die Produkte, würde ein Koch das nennen, das, was auf dem Teller kommt, das ist anders erwirtschaftet worden und kommt aus der Region und schmeckt auch anders.
Und die konkreten Fragen, gibt es was Veganes, gibt es was Vegetarisches?
Ja, gibt es. Also erstmal haben wir ein ganz großes Salatbuffet, dem sich jeder Schüler bedienen kann. Und dann gibt es immer nur 2 Speisen, die wir haben. Also wir haben sonst keine Buffetform, weil wir das noch sehr schätzen, dass man am Tisch sitzt, eine gemeinsame Schüssel hat und jeder nimmt auch was. Denn auch Essen ist eine kulturelle Frage, wie man es miteinander einnimmt. Und dort kann man entscheiden zwischen einem regulären Essen mit Fleisch und einem einem vegetarischen Essen. Bei uns ist vegetarisch, vegan ist jetzt nicht so möglich. Aber wir haben auch Speisen mittags, wo es einfach kein Fleisch gibt, mehrfach in der Woche oder auch bewusst Fisch gibt. Aber wir setzen bewusst jetzt nicht auf ein hotelähnliches, luxuriöses Essen, denn wir wollen als Internat nicht das auch noch nähren, sondern wir wollen ein gemeinsames Essen haben.
Gibt es einen Küchendienst?
Es gibt einen Küchendienst, unbedingt. Es gibt ganz viele Dienste bei uns rund ums Essen. Das beginnt schon bei dem Tisch selbst, der gemeinsam abgeräumt werden muss und Schüler das Essen also erstmal bringen und dann auch wieder wegbringen müssen. Es gibt Schüler, die in der Küche auch helfen, dort wo sie es dürfen, aus hygienischen Gründen natürlich. Und es gibt noch eine Esssaalmannschaft, die dafür sorgt, dass das Essen zeitig überall hin organisiert wird, dass die Ansagen an der rechten Stelle kommen. Also die Schüler haben einen großen Anteil an dem Gelingen. Und sie erinnern sich noch an den stillen Moment, den gibt es nämlich auch noch zu organisieren.
Dann die Kleiderordnung. Gibt es eine Schuluniform?
Es gibt eine Schuluniform. Das Interessante ist, es gab sie mal zum Beginn dieser Schule. Dann wurde sie abgeschafft. 68er Zeit. Und dann wurde sie durch die Schüler wieder eingeführt. Und die haben heftig auch miteinander diskutiert. Soll es eine Schuluniform werden oder eine Schulkleidung? Es ist eine Schulkleidung geworden, sodass unsere Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse alle eine Schulkleidung tragen, den ganzen Tag. Deswegen sieht das auch sehr einheitlich aus, entlastet aber auch.
Ja. Die Schülerinnen und Schüler werden ja angehalten, mit der Schulleitung zu diskutieren, Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Welche Entscheidung wurde da zuletzt kritisch hinterfragt?
Es gibt immer wieder ganz viele kritische Fragen, die diskutiert werden. Und dafür muss man auch sagen, es ist nicht nur mit der Schulleitung, also mit mir selbst, sondern es sind ja auch die Standorte, die wir haben. Und wir haben ein kleines Parlament. Also wir haben sowohl für die Oberstufe, also die letzten beiden Jahre, als auch die 5. bis 10. ein kleines Parlament. Dort sitzen ganz, ganz viele Schüler, die haben dann noch Namen von den Farbentragenden und Ämterträgern, die da mit einem Amt drinne sitzen. Und auch wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich das dort reinbringen. Und dann wird es diskutiert. Und so kann auch sein, dass dann Dinge abgelehnt werden. Eine der letzten Fragen, die wir beispielsweise in der Oberstufe diskutiert haben, ist auch die Frage, wie soll denn unser Internatsalltag aussehen? Also wie weit darf der Unterricht in den Internatsalltag eingreifen? Wo müssen wir auch sicherstellen, dass wir doch mehr Räume haben, wo die Schüler in den AGs sind und so weiter? Und da können wir auch ganz schön miteinander suchen, denn je mehr wir die Schulzeit reduzieren, desto weniger haben wir natürlich auch eine Vielfalt des Angebots in der Möglichkeit.
SWR1 Baden-Württemberg, heute mit Henrik Fass, Gesamtleiter der Schule Schloss Salem. Und es kommen Grüße rein aus Schorndorf. Die Schule Birklehof mit dem gleichen Gründer Kurt Hahn grüßt seinen alten Schulleiter Henrik. Beste Grüße schreibt Franz Michael Schöbel.
Ja, sehr schön. Ganz herzliche Grüße an den Birklehof.
Ja, dann sprechen wir vielleicht gerade mal über den Birklehof, denn der hat inwiefern auch mit Salem zu tun.
Die Idee, die Kurt Hahn und die anderen Mitbegründer der Schule Schloss Salem hatten, die hat im wahrsten Sinne des Wortes Schule gemacht. Und es sind weitere Zweigschulen auch im Bodenseeraum entstanden. Damals sah man noch auch die große Belastung, die wir in vielen Städten hatten, was die Abgase anbetraf, wollte man auch eine Schule im Schwarzwald haben. Und Hahn suchte eine und fand über die Familie Wendelstadt ein wunderschönes Gelände und dann wurde dort ein weiterer Standort gegründet.
Da waren Sie, glaube ich, 10 Jahre lang Schulleiter. Was haben Sie in dieser Zeit erreichen können?
Das wäre natürlich spannend, das jetzt die Schülerinnen und Schüler oder auch das Kollegium zu fragen. Was mir wichtig war in dieser Zeit, war einerseits, was wir vorhin schon über MINT gesprochen haben, neue Angebote zu schaffen, die auch einen Beitrag leisten an dem, was wir als Land erreichen wollen. Das war im Bereich des MINTs, aber wir haben vor allem uns den Schulalltag mal genau angesehen. Wann lernt ein Kind und lernt ein Kind in der 5. und 6. Klasse eigentlich anders als ein Jugendlicher? Und das wieder anders als jemand in der Oberstufe. Und da werden wir ziemlich schnell ein Ja antworten. Und deswegen haben wir zum Beispiel die Hausaufgabenzeit, also eigentlich die höchste Anforderung an junge Menschen, sich selbst zu regulieren und zu organisieren, an den Anfang des Tages zu stellen. Da sind wir nicht die Ersten, die das gemacht haben. Schnell werden wir bei Montessori und anderen Schulen sein. Aber wir haben eben dieses Silenzium an dem Anfang des Tages gesetzt. Wir haben geschaut, dass jeder Schüler auch weiter die Dienste macht. Wir haben ein erlebnispädagogisches Programm ausgebaut in dieser Zeit. Und vor allem die Begleitung der Schülerinnen und Schüler durch ein Mentorensystem. Das haben wir beibehalten, weil das eine hohe Qualität hat.
Über den Tagesablauf in Salem wollten wir sprechen. Wie fängt so ein Tag für jeden Schüler, für jede Schülerin an?
Zunächst mit dem Morgenlauf. Das ist eine alte Tradition, die wir haben, dass kurz nach dem Wecken unsere Schülerinnen der 5. bis 10. Klasse eine Runde durch das Schlossgelände drehen. Wer schon mal da war, weiß, das kann auch eine größere Runde sein. Und es wird auch immer wieder diskutiert, ob wir das abschaffen, aber es gehört dazu. Und nach dem Morgenlauf geht es dann weiter mit dem Frühstück, zu dem man bitte geduscht und gewaschen kommt natürlich, was zeitlich dann angespannter ist und vielleicht antreibt, schneller zu laufen. Dann beginnt es mit dem Unterricht. Der Unterricht, und das ist einer der Mehrwerte, die wir im Internat haben, ist nicht nur ein Block, der bis zu einer gewissen Uhrzeit geht, sondern der kann auch mit Blöcken dazwischen immer freie Räume haben, denn es ist uns ganz wichtig, dass es diese Arbeitsgemeinschaften gibt und die Dienste. Und die Dienste heißt, dass jeder Schüler ein Ehrenamt hat. Bei uns sind vor allem die Einsatzdienste wichtig. Also die Schüler sind in der Regel entweder in der Feuerwehr, beim Sanitätsdienst, beim THW, ist auch ganz wichtig, oder dem nautischen Dienst, das wäre, was zur DLRG hinführt, und können bei uns die komplette Ausbildung mitmachen. Deswegen hat das auch einen Stand oder einen Wert in dem Tagesablauf. Und dann natürlich das Leben, was auf den Flügeln stattfindet, das kommt dann danach.
Okay, und dieser Morgenlauf, wann geht der Wecker dazu?
Also meistens geht es dann so kurz vor 7, wird geweckt und dann müssen sie dann nach dem Wecken, das ist ein bisschen unterschiedlich, wann sie loslegen können, aber spätestens um 7 Uhr sollte man dann draußen sein und einmal seine Runde drehen.
Sie waren nicht nur auf dem Birklehof und in Salem, sondern auch an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Warum war Ihnen das wichtig?
Als ich mein Lehramtsstudium abgeschlossen habe, wollte ich in andere Schulformen reinschauen. Das kann man einerseits tun. Ich habe auch in Montessori ein Zertifikat für die Sekundarstufen dann erwerben wollte, weil ich andere Antworten finden wollte. Aber ich wollte mein Referendariat eben auch nicht am Gymnasium, das kannte ich ja von meiner eigenen Schulzeit, sondern ich wollte in die Gesamtschule reinschauen und habe deswegen mein Referendariat und auch meine ersten Lehrerjahre an der Gesamtschule in Bonn-Bad Godesberg verbracht und ein großartiges Team erlebt, auch ein herausforderndes Umfeld. Ich wäre auch noch dort geblieben, aber ich hatte Lust zu gestalten und im Schulsystem ist es sehr häufig so, dass man erstmal lange warten musste, zumindest in Nordrhein-Westfalen, bis man dann auch anfangen durfte, mal was Eigenes zu übernehmen.
Wir haben gerade erfahren, dass Sie an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen unterrichtet haben und wenn Sie jetzt die Herausforderungen miteinander vergleichen, also einmal die Internatsschule und dann die Gesamtschule, wie unterscheidet sich das?
Jetzt antworte ich doch mit dem, was sich nicht unterscheidet. Beide Schulen haben Schüler, die eine Antwort suchen und sehr, sehr offen sind, auch für ein Interagieren mit der Lehrkraft. Ich habe sie immer spaßeshalber auch mal Beziehungsschüler genannt. Ja, und so habe ich viele Kolleginnen eben auch erlebt, gerade auch in den Gesamtschulen und vor allem auch in den Internaten, dass es Lehrkräfte sind, die dieses Interagieren mit den Schülern so schätzen.
Die ganz besonders engagiert sind, muss man dann auch sagen, oder?
Da sind so viele dabei und sie warten auf die Lehrkräfte, und das werden alle Lehrkräfte, die zuhören, auch sagen, wahrscheinlich bestätigen, dass wenn ich mich den Schülern zuwende und ihnen zuhöre, dann sind sie sehr schnell bereit, viel mitzugestalten, was man im Schulleben hat, aber auch was über die Schule hinaus auch einen sozialen Beitrag in der Gemeinschaft oder in der Gemeinde sein kann. Und sie haben manchmal viel bessere Ideen als wir Erwachsenen.
Okay, also Ihre Begeisterung ist rauszuhören. Hier hat uns jetzt gerade eben auch ein Lehrer geschrieben, nach 40 Jahren im Schuldienst ist er eigentlich ein Wrack und der hätte gerne auch in Salem unterrichtet. Wie halten Sie Ihre eigene Motivation hoch?
Allein durch das Umfeld, in dem ich arbeiten darf. Jetzt habe ich natürlich den Segen, in einem sehr schönen Umfeld arbeiten zu dürfen, wenn man das Ländliche auch mag, das tue ich. Und Kollegen um mich herum zu haben, die genauso mit Begeisterung arbeiten. Wir sind nicht immer der Meinung, dass wir alle die gleiche Richtung arbeiten müssen. Auch da wird viel diskutiert. Aber die Beschäftigung mit jungen Menschen ist etwas, was mich vielleicht auch geistig jung hält. Ich hoffe das. Aber vor allem diese große Freude ist in der Arbeit.
Das Ländliche haben Sie gerade angesprochen. Natur spielt ja durchaus eine große Rolle. Es soll sogar Forschungsexpeditionen geben für die höheren Klassen. Haben Sie ein Beispiel für so eine Expedition?
Die Erlebnispädagogik ist deswegen fest verwoben mit Salem, weil wir ein ganz ausgeklügeltes Curriculum haben dafür, dass wir junge Menschen immer wieder auch raus in die Natur bringen. Das hat aber nicht nur den Gedanken, dass wir sie in die Natur bringen, sondern dass wir das ja auch sie gemeinsam in der Natur erleben lassen. Also einmal der Respekt vor der Natur, aber auch im Miteinander einer Gruppe. Also die 9. Klasse geht bei uns für 2 Wochen auf eine Outward Bound Expedition, so ist der Name. Es sind Schulen, die gibt es in vielen Ländern mittlerweile. Gar nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, teilweise auch für Manager zum Beispiel. Und die sind bei uns für 2 Wochen in Norwegen. Warum der weite Weg? Weil wir dort noch eine Natur haben, wo ich aus Flüssen trinken kann, wo ich wirklich unterwegs sein kann.
So ein Survival Camp, so klingt das ja fast.
Ja, aber eben, wir haben ja auch in anderen Kontexten, wo Grenzerfahrungen kritisch zu sehen sind. Hier geht es um eine ermutigende Erfahrung jenseits Gewohnten, also mal über den eigenen Horizont zu schauen. Und wenn die in der Gruppe unterwegs sind, in einem Fjell und gemeinsam das planen müssen, was sie essen, jeder von ihnen ist für einen Tag mal Leiter der Gruppe und muss die ganze Gruppe auch leiten. Sie müssen in ihren Zelten auf viel Luxus verzichten des Alltags, nicht nur das Handy, auch die Toilette oder die Dusche. Das ist etwas, was man sonst auch eine andere Form des Reisens ist.
Inwiefern spielt das Handwerk eine Rolle?
Die Innungen, so heißen sie bei uns, gehörten auch mit dazu, dass die Schüler das Handwerk erwerben. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt eine Ausbildung haben, sondern dass sie tätig werden. Sie können dann selbst entscheiden, ob sie mit Ton arbeiten, ob sie mit Holz arbeiten, ob sie mit dem Drechsler arbeiten, ob sie auch mit Eisen arbeiten oder mit den Stoffen, aber vor allem auch mit der Hand zu arbeiten. Wir kennen aus der Reformpädagogik mit Kopf, Herz und Hand, also das Handeln, das Tätigwerden, aber auch die Wertschätzung dessen, was im Handwerk erarbeitet wird.
Wenn man nur noch ein Fach unterrichten könnte, welches Fach wäre das? Für welches würden Sie sich dann entscheiden?
Oh, das ist aber eine große Frage, die Sie mir stellen. Für nur ein Fach, da wäre es wahrscheinlich bei mir die Philosophie.
Ja, das haben Sie selbst studiert.
Ich habe meine Fächer sind Geschichte und evangelische Theologie, die ich studiert habe. Für mich war immer vor allem die philosophischen Fragestellungen, die ja sehr schnell auch bei theologischen Fragen mit dazukommen. Aber die großen Fragen Begegnung der Natur, auch wie komme ich zur Erkenntnis, was ist Wirklichkeit, das finde ich ist ein gutes Rüstzeug, um in der Welt auch gut zurechtzukommen.
Dann herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute, Henrik Fass.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.